Bereits mit 12 Jahren schnupfte er das erste Mal Kokain. Mit 14 fing er an, Zigaretten und Gras zu rauchen. Nach und nach spielten immer stärkere Drogen in seinem Leben eine Rolle. Spürbar wird Max vom Jagen nach dem großen Glücksrausch beherrscht. Bis er eines Tages auf das vollkommene Glück stößt. Herzlich willkommen bei Menschen im Fokus. Wir wollen besondere Geschichten von besonderen Menschen zeigen. Max, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ja, es klingt ja spannend, die Einleitung zu deiner Lebensgeschichte. Wie kam es denn dazu, dass du mit 12 Jahren bereits mit Kokain konfrontiert wurdest?
Naja, ich war halt bei meinem Cousin zu Besuch, ja, in Westdeutschland, und der hat halt so eine Sachen gemacht und war mit seinen Freunden unterwegs. Ich war dabei und dann wollte ich halt auch dazugehören und cool sein, und dann habe ich das halt auch gemacht. Ne? Mhm.
Und so fing das an. Man kam langsam rein und mit 14 kam dann noch Tabak dazu, Gras kam dazu.
Genau, ich habe dann angefangen zu rauchen und sogar zuerst angefangen zu rauchen. Und dann später halt kam es mit dem Marihuana dazu, und ja, so kam dann halt eins zum anderen. Ne? Das hat sich dann halt stetig gehäuft, und irgendwann war das dann so, dass ich halt auch jeden Tag gekifft habe. Ja. Mhm.
Wer hat dich darauf gebracht? Also wer hat dich mit Marihuana in Kontakt gebracht?
Das war mein bester Freund eigentlich, mit dem ich in der Schule war. Wir haben alles irgendwie immer zusammen gemacht. Ja, also. Und das dann halt auch, ja.
Und hast du in der Zeit auch immer noch Kokain genommen oder bist du jetzt komplett auf?
Nein, das war praktisch nur einmal am Anfang. Also da hatte ich dann erstmal gar keinen weiteren Kontakt zu. Mhm. Das kam dann später nochmal, aber das war dann nie so unbedingt meins, sage ich mal so.
Mhm. Also du kamst jetzt auf Rauchen und auf Marihuana.
Genau.
Und das ist so ein bisschen alltäglich geworden.
Ja.
Weißt du noch, aus welchem Grund du damals mitgemacht hast? Das erste Mal, dass du da Marihuana geraucht hast, vielleicht auf dem Schulhof oder mit Schulfreunden?
Ja, also es war einfach Langeweile. Es war ja auch Neugierde, ne? Was ist das? Und was passiert da mit mir und wie fühle ich mich danach? Ja.
Aber war das so, dass man anfänglich eher so in Gesellschaft das gemacht hat? Also hast du nur mit Freunden zusammen Marihuana geraucht? Oder war es schon so weit, dass du auch schon alleine zu Hause saßt und Marihuana rauchtest?
Am Anfang habe ich das nur immer mit Freunden gemacht, nur in Gesellschaft. Mhm. Und nach einer gewissen Zeit, wo sich das dann halt häufte, ne, da fing es dann auch an, dass man das dann auch alleine gemacht hat. Und da hat man dann noch gemerkt, dass man dann schon sich einen Kopf gemacht hat, okay, wenn ich jetzt meinem Kumpel was abgebe, dann habe ich vielleicht selber nichts mehr oder so. Ne? Also habe ich dann schon gemerkt, oh, okay. Also wenn du dir darüber schon Gedanken machst, dann weißt du schon irgendwo, dass da eine gewisse Abhängigkeit schon da ist. Ne? Mhm.
Ja. Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass ja ungefähr ein Drittel aller Erwachsenen schon mal in ihrem Leben Marihuana ausprobiert haben oder Cannabisprodukte. Ja. Wird oft so als Einstiegsdroge bezeichnet. Man kann denn sozusagen über dieses Cannabis kann man anfangen, so Abhängigkeiten zu entwickeln. Wie hast du das bei dir erlebt?
Ja, also ich sag mal, bei mir war Cannabis auf jeden Fall, darum hat sich schon alles gedreht bei mir, weil das war einfach die Droge, die ich sozusagen ja am Anfang total toll fand und wo ich halt dann irgendwann auch das gehörte zum täglichen dazu. Und das ist, glaube ich, so das Gefährliche, ne? Also so wie es auch bei anderen halt die Alkoholiker sind, ne? Die fangen auch an, in Gesellschaft vielleicht mal einzutrinken, und dann braucht man halt morgens eine Flasche Wodka, wenn man dann hochkommt, ne? Ja. Mhm.
Kannst du beschreiben, was das, was es mit dir gemacht hat, wie es deine Stimmung verändert hat, wenn du Gras geraucht hast? Mhm.
Naja, man hat halt die Alltagsprobleme vergessen, also man hat sich nicht mehr drum geschert, was ist jetzt, muss ich Hausaufgaben machen, muss ich dies oder das erledigen, ne? Oder unangenehme Dinge, die einen vielleicht belasten, ne? Die waren dann einfach vergessen, und ja, das war so, dann sage ich mal, das, womit man dann auch so die Welt so ein bisschen beiseite gedrückt hat. Ne? Mhm.
Und wie viel hast du davon so täglich, kann man sagen, täglich genommen, oder muss man wöchentlich sagen?
Nee, täglich auf jeden Fall, ja. Also wenn ich sag mal so, letzten Endes hat man schon immer geraucht, bis man nichts mehr hatte. Aber ich sag mal so, also das waren dann schon so 2 Gramm oder so vielleicht am Tag. Also es gab sicherlich auch Tage, da habe ich mal 5 Gramm oder so geraucht. Ne? Das kommt halt auch immer darauf an, wie man das dann konsumiert. Ne? Also es gibt halt, man kann, sag ich mal, Wege wählen, wo man mehr sozusagen verbrennt. Oder halt auch, wenn man zum Beispiel durch die Glaspfeife raucht, dann braucht man halt nicht so viel. Ne? Und das war dann auch so, dass ich am Anfang immer Joints geraucht habe. Später habe ich dann nur noch durch die Glaspfeife geraucht, weil man da halt nicht so viel verbraucht. Ne? Da habe ich dann schon gemerkt, so okay, das ist schon ein gewisses, ich sag mal, Junkie-Verhalten oder so. Ne? Also, dass man halt wirklich die Abhängigkeit schon da deutlich wahrgenommen hat.
Hast du versucht, möglichst sparsam damit zu sein, richtig, weil du gemerkt hast, du brauchst das.
Genau, zu haushalten, ne? dann habe ich morgen noch was, ne? Dann habe ich nachher noch was und bloß nicht zu viel vergeuden.
Und wenn du sagst, so 2 bis teilweise sogar 5 Gramm am Tag, das ist ja nichts, was man irgendwie auf einmal raucht, oder? Das hast du dann über den Tag verteilt gemacht?
Ja, genau, richtig.
Hast du morgen schon angefangen damit?
Wenn ich, also in der Schulzeit habe ich auch oft morgens schon angefangen oder dann auch in der Schule halt in der Pause. War man natürlich nicht wirklich aufnahmefähig dann in der Schule, ne? Und wenn ich dann frei hatte, dann sowieso, ja.
Hast du es gemerkt in deinen schulischen Leistungen?
Dass ja,
sich in der Zeit veränderte?
Ja, doch, ist schon schlechter geworden. Aber ich muss halt sagen, dass ich im Gegensatz zu meinen Freunden habe ich die Schule doch durchgezogen bis zum Ende. Und ich habe eigentlich immer noch halbwegs versucht, meine Pflichten da zu erfüllen. Aber natürlich hat das drunter gelitten, ne? Das ist schon klar.
Und es ist ja auch nicht bei dir dabei geblieben, dass du jetzt Tabak hattest und Gras geraucht hast, sondern ich weiß, dass du so mit ungefähr 15 Jahren hast du angefangen, so halluzinogene Pilze auszuprobieren.
Genau, richtig. Wir haben dann halt sogenannte Zauberpilze halt geholt, ne? Und damit experimentiert. Und das war dann schon mal nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Weil man da halt schon den Bezug zur Realität schon ziemlich derbe verliert. Ne? Ja.
Soll bei einigen Menschen so weit gehen, dass sie also den Sinn zur Realität so weit verlieren, dass sie sogar Selbstmordgedanken haben. Also dass sie sich selbst Schaden zufügen wollen.
Ja, ich hatte tatsächlich einen Freund, der auch Pilze genommen hat und der hatte einen sogenannten Horrortrip. Den hat man dann auf einer Baustelle gefunden, in einer Grube, und der ist tatsächlich auch dann in die geschlossene Anstalt gekommen. Und woran es genau liegt, das weiß man nicht, aber er war nach einem Jahr circa, wurde er tot in seinem Raum halt aufgefunden. Also es kann auch sein, dass er da noch weitere Medikamente bekommen hat, dass es daran lag, ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er von diesem Horrortrip halt gestorben ist, aber letzten Endes führte das dazu, dass er in die geschlossene Anstalt kam und da dann auch leider gestorben ist. Ne?
Und das war ein Freund von dir, ihr habt auch zusammen Drogen konsumiert?
Ja, auch, ja.
Dass er in diese Grube gesprungen ist und sagst, es war ein Horrortrip, also das kann passieren, das ist eine von den Wirkungen. Man verliert jeden Bezug zur Realität.
Man, genau, macht verrückte, also Sachen. Das kann halt, sag ich mal, wie bei LSD auch zum Beispiel, halt zu Verfolgungswahn führen, zu also es ist halt so, dass du halt dann dich nirgendwo mehr sicher fühlst und so. Ich hatte sowas zum Glück nie. Aber wenn man das, also das ist ja bei jedem anders, ne? Bei manchen schlägt das halt extrem an, bei manchen nicht so, oder du hast schon eine gewisse Toleranz entwickelt. Aber bei ihm war das halt so, dass er halt von zu Hause dann weg ist, weil er wahrscheinlich irgendwie sich verfolgt gefühlt hat oder warum auch immer. Ich war nicht dabei, ich weiß es nicht. Aber letzten Endes ist er dann halt in dieser Grube da, geblieben und ist da reingesprungen. Und da hat man ihn dann halt vorgefunden. Ne? Völlig verängstigt halt. Und
War euch zu dem Zeitpunkt damals bewusst, dass es solche Nebenwirkungen haben kann?
Vorher nicht unbedingt. Also man hat es dann halt gesehen. Ne? Aber letzten Endes, wenn ich jetzt so überlege, das hat uns dann auch noch nicht mal davon abgehalten, das dann nicht wieder zu tun. Weil man ja denkt, ja, mir passiert ja sowas nicht und warum auch immer. Ja. Aber man ist ja dann halt oft sehr leichtsinnig. Ja.
Und habt ihr dann nach diesem Tabak und Marihuana und jetzt diese Pilze dazu kamen, hat sich ja noch mehr entwickelt bei euch, oder? Also du gingst ja direkt auch in eine seltsame Szene, bist du noch mit reingerutscht.
Ja, genau. Also es war dann so später so mit 17 ungefähr, fing es an dann mit einem Feiern auch. Und ja, da waren wir dann halt in Techno-Clubs und sowas. Und da kam man dann ziemlich schnell in Verbindung mit Ecstasy und auch Speed. Und das war dann halt schon auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, ne? Mhm. Und ja, dadurch, dass halt Ecstasy-Pillen oft halt auch gestreckt sind mit zum Beispiel Heroin oder mit LSD, da erinnere ich mich schon noch ziemlich lebendig dran, was es da teilweise für Eskapaden gab und so. Ja. Also
das meint, also was muss man sich vorstellen?
Ja, also ich hab zum Beispiel einmal im Club dann, also da hatten wir dann einmal Pillen, die müssen mit LSD gestreckt gewesen sein. Da war es dann so, dass ich dann halt auf einmal den DJ, der hatte auf einmal eine Maske auf. Ja, also es war schon so ein bisschen beängstigend, sag ich mal so. Ich bin da relativ ruhig geblieben, aber die Eindrücke waren schon sehr, weil es ist ja dann auch dunkel, du hast überall Blitzlichter und dann war halt da dieser DJ und der war dann halt auch, weil der Club so aufgebaut war, hinter Gitterstäben. Und das war halt in einem Tresorraum mit einer riesengroßen Tresortür, die dann halt offen stand. Als ich dann den Club halbwegs unten verlassen habe, das ging dann auch noch nach oben, habe ich dann auf einmal eine Treppe gesehen, die mir vorher noch nicht so aufgefallen ist. Also ich kannte den Club halt auch. Ich dachte halt, die gibt's ja eigentlich gar nicht. Bin auf diese Treppe dann zu und habe dann halt letzten Endes festgestellt, dass ich auf einmal vor einer Wand stand. Hab also praktisch Wege gesehen, die gar nicht da waren und ja, also es war schon heftig. Ne? Ein anderes Mal war es so, wo zum Beispiel die Pillen mit Heroin gestreckt waren. Also das haben wir geschlussfolgert, weil das ging eigentlich nicht anders. Weil als wir diese Pillen halt genommen hatten, sind wir dann in die Bar in dem Club gegangen, weil wir uns kaum noch auf den Beinen halten konnten und sind erstmal in die Sessel gesunken und mussten erstmal eine halbe Stunde, es war ungefähr über eine Stunde, haben wir da mit geschlossenen Augen verbracht, weil wir einfach so weg waren, dass wir uns gar nicht mehr auf den Beinen halten konnten. Ne? Hm. Ja.
Wenn das so eine gewisse Regelmäßigkeit in deinem Leben hatte, also solche Clubs zu besuchen, verschiedene Drogen zu nehmen, war es überhaupt denkbar in der Zeit, dass du noch arbeiten gehen konntest? Du warst ja mittlerweile im Beruf tätig.
Ja, genau. Also am Anfang war das ziemlich schwierig, gerade jetzt, wenn man am Wochenende wirklich die ganze Zeit unterwegs war und durchgemacht hat, eigentlich auch nicht geschlafen hat. Dann habe ich nochmal probiert zu schlafen am Sonntagabend, dass ich dann wenigstens ein bisschen Schlaf habe. War nicht immer möglich und dann ist man teilweise halt gleich morgens zur Arbeit gegangen. Und das war schon schwierig und ich habe es aber trotzdem irgendwie immer hinbekommen, weil mir das irgendwie wichtig war, weil ich mir immer gesagt habe, wer feiern gehen kann, der kann auch arbeiten. Und das habe ich irgendwie dann immer doch wahrgenommen, ja.
Ich meine, du warst wahrscheinlich auch darauf angewiesen, oder? Ich meine, was ich so höre von den Drogen, was du alles konsumiert hast, das muss eine ganze Stange Geld gekostet haben.
Ja. Also
wie hast du das finanziert?
Ja, das war letzten Endes schon so, dass ich das halt durch mein Gehalt auch finanziert habe. Am Ende war es so, dass ich den Konsum dann auch teilweise durch Verkauf realisiert habe. Also dass ich dann sozusagen bei Null unten rausgekommen bin. Ne? Ich habe dann ein bisschen verkauft, habe selber konsumiert und so konnte ich dann das decken. Ne?
Ja. Kann man hier schon davon sprechen, dass du Dealer warst?
Also nicht im großen Stil, aber von der Sache her, sobald man verkauft, ne, kann man schon vom Dealer sprechen, das sicherlich. Also, aber ich habe das nie im großen Stil gemacht, ein Glück. Und habe dann auch irgendwann damit aufgehört, ja. Als mir dann klar wurde, was ich da eigentlich mache. Und das war dann halt auch schon später, wo es so anfing, langsam mit Gott auch, ne, den Weg zu gehen. Ja.
Hattest du je versucht, da irgendwie rauszukommen? Hast du es gemerkt irgendwie zwischendurch, meinst du, was nicht stimmt in meinem Leben?
Ja, also ich habe dann schon auch am Ende öfters das Gefühl halt gehabt, so das kann es nicht gewesen sein. Ne? Ich wusste auch, dass es alles falsch ist, was ich mache und man wusste schon, dass man da, oder man wollte schon raus, aber funktioniert hat es jetzt letzten Endes auch nicht, weil man auch, ne, das ist halt auch so ein Teufelskreis, du bist deprimiert dadurch, dass du weil du zum Beispiel Drogen nimmst und dann bist du halt deprimiert und nimmst deswegen Drogen, ja, also so jetzt beispielsweise geht dann der Kreis und Ja, es ist halt auch teilweise einfach schwierig, weil du in so einem Kreislauf bist, also du kennst es gar nicht anders. Ne? Das Leben hat halt gefühlt schon immer so stattgefunden und da dann erstmal rauszukommen, das ist dann schwierig. Ja. Mhm.
Jetzt wissen wir ja von diesen Wirkungen, dass also Opiate solche Wirkungen haben, also einen so ein bisschen ja, den Verstand vernebeln, was ja auch verschiedene Medikamente machen. Und die Gefahr auch bei Medikamenten, die sozusagen Opiate enthalten, die machen auch abhängig. Jetzt habe ich hier stehen, dass du mal Erfahrung hattest mit einem Stoff, der nannte sich Tilidin.
Also das ist ein Opiat, was letzten Endes ein Schmerzmittel ist. Krebspatienten wird das zum Beispiel verabreicht gegen die starken Schmerzen halt. Und wir sind damit in Verbindung gekommen und haben das dann auch eine Zeit lang ziemlich exzessiv konsumiert. Das war halt auch teilweise so, dass ja, man konnte sich das ja nicht an der Ecke kaufen. Also das wurde dann halt von Ärzten, die das so halt rausgegeben haben, beziehungsweise die Rezepte rausgegeben haben, da sind wir dran gekommen. Oder am Ende wurden auch Rezepte gefälscht. Und ja, das war halt auch ziemlich übel, sage ich mal so. Ne? Auch von der Menge, was man da konsumiert hat, das war sicherlich nicht gut für den Körper. Ja.
Von diesem Schmerzmittel, von diesem
Tilidin. Richtig, genau, genau. Und das war halt auch so, also ich war da zum Glück nie abhängig von, aber ich hatte selber einen Freund, der stark abhängig davon war und ja, als er dann mal nichts hatte, dann hatte er halt wirklich die allerübelsten Entzugserscheinungen. Also das ging, glaube ich, 3 Tage lang oder so und der hat halt auch Halluzinationen gehabt, Verfolgungswahn, er dachte, die Polizei kommt, holt ihn ab und also er hat mir da die schlimmsten Sachen erzählt und hat halt auch körperlich sehr starke Schmerzen gehabt. Also ihm hat innen drin alles wehgetan und ja.
Weil er diese Schmerzmittel nicht mehr hatte, weil er
die genau, richtig, nicht hatte. Genau, ne? Das ist ungefähr mit einem Heroinentzug, kann man das vergleichen.
Ja. Okay, also wissen wir also auch selbst bei Medikamenten sehr, sehr vorsichtig sein.
Ja.
Denn auch Medikamentenkonsum kann zu Abhängigkeit führen und kann den Körper sehr kaputt machen.
Richtig, genau.
Mhm. Was hat einen eigentlich dazu bewogen, immer mehr und neue Drogen auszuprobieren?
Naja, es war halt damals aufregend und man hat halt so, naja, es war zuerst wie so ein Wunderland, ja, also was da so alles gibt, wo man sich halt bedienen kann und zu schauen, wie die unterschiedlichen Wirkungen sind und so, ne? Letzten Endes habe ich halt schon realisiert für mich, dass man irgendwie auch immer auf der Suche ist nach irgendwas, was einem was gibt. Ja, viele wissen nicht mal, dass sie suchen, aber suchen tun wir irgendwo alle. Und ich glaube, das hat sich halt in den Drogen auch wiedergespiegelt, dass man immer auch das Ultimative irgendwie gesucht hatte, aber doch dann nie wirklich gefunden hat.
Mhm. Wenn du heute jetzt auf dein Leben zurückblickst, auf die Zeit von damals, würdest du sagen, du warst damals zufrieden mit deinem Leben?
Anfangs schon, aber man hat dann schon immer mehr gemerkt, so was man hier macht, das ist nicht feierlich, ja, das ist nicht gut und man tut sich selber damit keinen Gefallen, man schädigt seinen Körper, man schädigt generell auch seine Auffassungsgabe. Ja, ich will nicht wissen, wie viel Gehirnzellen ich verloren habe in dieser Zeit. Ja, also das wurde mir dann schon klar, dass man sich halt auch gesagt hat, eigentlich kann es so nicht weitergehen. Ne?
Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen Menschen so wie dir damals ging, dass sie an so einem Punkt waren, wo sie sagen, hier geht's nicht weiter, ich möchte hier eigentlich raus, aber eigentlich gar nicht wirklich raus können, weil sie in so einem Teufelskreis gefangen sind.
Ja.
Wie war das eigentlich bei dir? Was hat bei dir so den Punkt gebracht, dass du irgendwann mal sozusagen die Kurve gekriegt hast, wo du ja eigentlich in tiefer Gefangenschaft saßt? Aber ich weiß, du hast irgendwie im Internet recherchiert, du hast dich für Dinge interessiert und deine Aufmerksamkeit fiel auf besondere Themen.
Ja, genau. Also es war so, dass ich halt ich habe halt auch immer mir verschiedene Videos und so auf YouTube angeguckt oder generell auf Seiten recherchiert. Und ich kam irgendwann auf diese flache Erde-Thematik, was mich auch sehr fasziniert hat, wo ich dann halt auch mir das also da näher nachrecherchiert habe. Und dadurch kam ich dann letzten Endes auch auf die Bibel, weil vorher habe ich nie mit der Bibel zu tun gehabt.
Vielleicht um das kurz zu erklären, also flache Erde-Thematik ist also die Idee sozusagen, dass die Erde keine Kugel ist, sondern eher scheibenförmig ist.
Richtig, genau. Da gibt es ja verschiedene Modelle. Mhm. Aber mich hatte das grundsätzlich interessiert, dass es halt auch alternativen Ansichten gibt halt bezüglich der Erde, wie sie halt aussehen könnte. Und ja, und durch dieses Thema bin ich dann halt auch auf die Bibel gekommen, weil halt verschiedene Bibelverse wohl laut deren Aussage dann halt auch darauf hinweisen, dass die Erde flach sei. Und das hat mich dann halt, sage ich mal, zu meinen ersten Bibelversen gebracht. Und das fand ich halt hochgradig faszinierend, dass halt die Bibel auch über das Aussehen der Erde generell halt Verse hat. Und weil ich vorher nie irgendwie irgendeinen Bezug zur Bibel hatte und keine Bibelverse soweit jetzt kannte. Ne?
Also du bist nicht christlich aufgewachsen, also du bist nicht regelmäßig in Gottesdienste gegangen.
Naja, also ich sag mal so, christlich bin ich nicht wirklich aufgewachsen. Meine Eltern waren katholisch und ich habe auch die Kommunion gemacht, aber ich habe schon damals immer nicht verstanden. Ich musste dann praktisch in den Gottesdienst gehen, aber meine Eltern sind zu Hause geblieben und da dachte ich halt auch schon, dass es kommt irgendwie komisch vor. Und jetzt in der katholischen Kirche habe ich nie jetzt wirklich irgendwas gefunden, wo ich jetzt gesagt hätte, wow, da zieht es mich hin oder da muss ich bleiben. Ich habe es ganz ehrlich gesagt auch nur wegen der Kommunion gemacht, weil mein Vater meinte, ja, da gibt's dann Geschenke und sowas
Fest
alles.
Fest und Geschenke.
Genau, und das war dann so letzten Endes die Motivation. Und ja, ich bin dann später auch, das war glaube ich 2018, aus der katholischen Kirche ausgetreten. Ja. Mhm. Da aber noch halt letzten Endes aus der Motivation heraus, um Geld zu sparen und das nicht zu unterstützen, was das Papsttum da so alles verzapft, weil ich halt auch natürlich mich dahingehend informiert hatte und dann gesehen habe, okay, da gibt es Berichte, dass halt gewisse Partys da stattfinden oder dass man in der Poststelle Pakete mit Kokain beispielsweise gefunden hat und oder auch jetzt Kindesmissbrauch und so, und das wollte ich halt damals nicht unterstützen und das Geld halt generell hatte ich auch nötig, ne? Deswegen bin ich ausgestiegen.
Also hast du dich relativ umfangreich informiert im Internet, hast verschiedene Themen dir angeschaut, bist darüber auf die Bibel gekommen, hast dir verschiedene Sprecher angehört zu verschiedenen Themen. Auf wen bist du da gestoßen?
Also als erstes bin ich da letzten Endes auf den Walter Veit gestoßen, hab halt seine Lebensgeschichte mir angeschaut und fand ich auch dann wirklich unglaublich faszinierend, weil er halt auch Verbindungen zur Esoterik hatte, wo ich halt auch mal Verbindungen hatte und dadurch auch okkult belastet war. Ja, und das hat mich dann schon irgendwie ziemlich gepackt, so dass ich da dann auch dadurch auf Amazing Discoveries gekommen bin. Und ja, so ging es dann weiter. Ne? Dann hat man sich halt Videos auf Amazing Discoveries angeschaut. Ja, und so bin ich dann auch zu Ingrid Bomke gekommen zum Beispiel. Ja.
Ingrid Bomke, also vielleicht um kurz zu sagen, Ingrid Bomke ist ja eigentlich dafür bekannt, dass sie viel Jugendseelsorge gemacht hat. Sie hat auch viele, also du hast Videos von ihr gesehen?
Genau, richtig. Sie hat halt verschiedene Erfahrungen geteilt bei Amazing Discoveries und hat halt erzählt, wie Menschen zum Beispiel frei geworden sind oder dass sie halt Probleme hatten und dass sie praktisch den Menschen geholfen hat. Und das hat mich schon sehr begeistert irgendwie. Und dann dachte ich irgendwo auch so, denke ich mal, so insgeheim so, Mensch, vielleicht kann diese Frau dir auch helfen. Hm. Ja, und so kam es dann auch dazu, dass ich mir wirklich, ich glaube, sie hatte 20 Videos oder so. Es waren kurze Clips, aber die hatte ich mir alle so hintereinander dann noch angeschaut. Und dann war ich irgendwie, als ich mich wiedergefunden habe, schon auf Facebook und habe sie schon praktisch entdeckt und habe ihr eine Freundschaftsanfrage gemacht. Ja. Und sie hat sich dann halt auch gemeldet und hat mir dann geschrieben, dass sie Freundschaftsanfragen nicht annimmt von Menschen, die sie nicht kennt. Und dann war halt die nächste Frage, also wer bist du denn? Ja? Und so fing es dann an, dass wir halt in Kontakt getreten sind und halt auch telefoniert haben und gebetet haben zusammen. Und sie hat mich dann wirklich Stück für Stück zu Christus, sage ich mal, auch geführt irgendwo. Ne? Hat mich generell so, über viele Sachverhalte aufgeklärt und hat mich da angeleitet. Ja.
Also du hattest Hilfe gesucht und hast gemerkt, Ingrid hatte Erfahrung, sie kann vielleicht helfen. Du hast dich ja in dieser Zeit in deinem Leben, also während du sozusagen in Kontakt mit der Ingrid Bomke warst, hast du dich ja auch noch weitergehend informiert. Also ich weiß, du hast geforscht, auch in der Esoterik hast du geforscht. Magst du vielleicht kurz über diesen Abschnitt in deinem Leben was erzählen, wo du so auf der Suche warst?
Ja, das war schon vorher, sage ich mal so, eine ganze Zeit vorher. Das muss so 2011, 2012 auch angefangen haben, dass ich halt in verschiedene esoterische Bereiche reingeschaut habe, sage ich mal so. Ich bin dann an ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Also das nannte sich Matrix Energetics. Ja, dabei ging es darum, dass man praktisch Energiewellen verpasst bekommen hat. Ja, und das fand ich damals so. Das hat mich auch irgendwie sehr angezogen. Ja, das war ziemlich interessant, fand ich. Und so habe ich mich dann mal zu einer Infoveranstaltung angemeldet. Oder man konnte da auch, glaube ich, so frei hingehen. Und ich hatte mich da dann freiwillig gemeldet, weil ich unbedingt mal wissen wollte, wie ist das ja, wenn du da so eine Energiewelle kriegst. Da hat sich dann praktisch ein Mensch an dich rangestellt. Du standest halt hier, hat dir die Hand aufgelegt und dann hat er ins Nichts geguckt und hat dann praktisch so dir eine Energiewelle verpasst. Hört sich jetzt ziemlich abgespaced an, so war es letzten Endes auch. Ja. Aber in dem Moment, wo er das gemacht hat bei mir, da habe ich wirklich einen unglaublichen Stoß bekommen. Also es hat mich wirklich umgeschmissen. Ja. Und ich wurde dann aufgefangen, weil die kennen das wohl schon. Und wurde dann auf den Boden gelegt und dann, ich war wie aufgeladen, ich kann es nicht beschreiben. Ja. Also ich habe angefangen zu zittern am ganzen Körper. Mein ganzer Körper hat halt vibriert, ja. Und ich dachte halt, wow, was war das? Ja. Und durch dieses Erlebnis bin ich da halt auch, habe ich ja immer weiter halt auch nachgeforscht, habe mich damit auseinandergesetzt und generell auch mit esoterischen Lehren. Und das war halt dann so was, wo ich heute weiß, okay, das war jetzt nicht einfach eine Energiewelle oder so, sondern heutzutage bin ich mir schon im Klaren darüber, dass es halt eine dämonische Kraft war, die da praktisch gewirkt hat. Ne?
Was hat dich veranlasst, danach zu suchen? Also sich so intensiv mit diesen Dingen beschäftigst, dass du dich sogar bei solchen Seminaren anmeldest? Was war die Triebfeder?
Ja, es ist halt so, dass du halt immer nach, du suchst halt nach der Wahrheit, ne? Letzten Endes. Das ist mir so im Nachhinein klar geworden. Du suchst halt nach der ultimativen Wahrheit und gehst dazu halt in verschiedene Bereiche und ja, die Wahrheit findet man letzten Endes nicht immer oder man denkt, man hat sie gefunden, ne? Aber ich war mir dann schon irgendwann so bewusst, dass das halt nicht das ist, was ich letzten Endes gesucht habe, weil man da halt auch nicht diese Befriedigung gefunden hat, die man hatte, ne? Also deswegen ging es dann weiter mit der Suche.
Ja. Hattest du jetzt auf der einen Seite hattest du jetzt die Drogen in deinem Leben, auf der anderen Seite das Interesse an der Esoterik, das auch noch damit reinmischte. Ja. Beides spielte in deinem Leben eine Rolle und jetzt kam noch eine christliche Seelsorgerin dazu, die Ingrid Bomke, und hat dir von Christus erzählt. Was passiert da in einem Herzen? Was passierte da in deinem Leben?
Also es war schon so, dass das nicht wirklich zusammengepasst hat und aber es hat mich schon in diese Richtung gezogen halt, obwohl ich vorher oder gerade weil ich vorher noch nichts von Christus gehört hatte, habe ich trotzdem irgendwie ja Gefallen daran gefunden oder ich fand es sehr, sehr, ich war sehr neugierig darauf und das war alles erstmal neu. Aber ich habe auch mal eine gewisse Zeit vorher mal sozusagen das war wahrscheinlich mein allererstes Gebet, dass ich mir mal gesagt habe, Gott, wenn es dich gibt, dann musst du dich mir offenbaren. Und das war letzten Endes dann auch die Gebetserhöhung, denke ich, dass ich dann halt auch in diese Richtung gekommen bin und dann auch mit Ingrid Kontakt aufgenommen habe. Und von daher war es irgendwo auch, es war auch aufregend, sage ich mal so, weil es alles schon so ein bisschen von Gott geführt wurde, ne? Also ich habe gemerkt, das ist komisch, dass ich auf einmal auf diese Videos stoße und dass ich dann auf einmal mit Ingrid Bomke in Kontakt komme und das hat sich schon irgendwie aufregend auch angefühlt, ne? Und da wollte man natürlich weiter dem folgen auch. Ja. Mhm.
Ist dir denn bewusst geworden, also durch den Kontakt mit der Ingrid Bomke, dass du dich mitten in einem Kampf zwischen Gut und Böse befindest?
Ja, doch. Ich habe dann auch mehrere Videos auch über den Widersacher, sage ich mal so, mir angeschaut. Habe halt wirklich viele Sachen, habe mich halt auch damit intensiv beschäftigt und habe dann halt auch gesehen, Moment mal, wenn sich das halt auch so extrem rauskristallisiert jetzt auf der Erde, wo wir leben, ja, dass man das praktisch übersieht, dass Satan überall seine Finger mit im Spiel hat, dann bedeutet das genauso, dass auf der anderen Seite auch Gott da ist und dass Gott halt auch hier auf der Erde wirkt. Und das war dann auch nochmal, sage ich mal, ein Punkt, der mich noch mehr bestärkt hat, in diese Richtung auch zu gehen. Ne?
Mhm. Um da auch Hilfe zu suchen, dann bei Gott.
Ja.
Was hast du denn auf deinem Weg dahin so kennengelernt? Also auf dem Weg, auf deiner Suche nach Gott? Wusstest du, dass Ingrid Bomke zu den Siebenten-Tags-Adventisten gehört?
Ja, das war mir zuerst nicht bewusst. Also ich bin erstmal, ich habe da nicht drüber nachgedacht, ja, dass es da verschiedene Glaubensrichtungen gibt oder Freikirchen gibt. Ne? Das war für mich erstmal, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Und dann später hat sie mir das schon erklärt auch, ne, dass sie jetzt Siebenten-Tags-Adventist ist. Und dann habe ich halt auch mitbekommen, Moment mal, okay, du guckst dir die ganze Zeit Videos an von Siebenten-Tags-Adventisten, ja. Weil man das ja dann auch schon mit der Zeit halt mitbekommt, Amazing Discoveries ist natürlich auch von Siebenten-Tags-Adventisten gemacht. Und dann kam es ja auch mit dem Sabbat, ne? Den habe ich dann auch schon gesehen, den habe ich auch erkannt. Das habe ich dann halt auch in der Bibel gelesen und dachte ich mir, ja klar, hier steht's doch, wieso halten alle den Sonntag, ne? Und ich bin mit der ganzen Materie dann so relativ, also ich habe das direkt halt angenommen, weil das alles für mich Sinn gemacht hat. Auch, sage ich mal, wo ich vorher mich schon auch aus der Esoterik kam und so, habe ich mich früher auch schon mit gesunder Lebensweise beschäftigt und dachte mir, Moment mal, das findest du hier alles wieder, ja. Also ich habe dann auch mit Petra Sedelbauer zum Beispiel Kochvideos gesehen am Anfang und so, und dachte ich, ach schau mal, die sind alle vegan und so, ist ja interessant. Und da bin ich ziemlich schnell mitgegangen dann, ja. Mhm. Weil ich halt auch das für mich schon vorher als Wahrheit empfunden habe. Ne?
Interessant, dass du nebenbei so ein bisschen in der Bibel geschaut hast, stimmt das? Und ist das so, ja, den Sabbat angenommen hast?
Genau. Ja, und was mich auch sehr damals, ich sag jetzt mal, geflasht hat, ja, wo ich dachte so, das kann nicht wahr sein, war Mose 1, 29, ne? Wo halt praktisch schon eigentlich direkt drin steht, dass wir vegan leben sollen, ne? Oder pflanzlich basiert leben sollen. Und da dachte ich mir, das steht in der Bibel, das gibt's ja gar nicht, ne? Oder bei Daniel findet man das ja auch, ne, dass er dann praktisch darum bittet, dass er Wasser und Gemüse als Nahrung zu sich nehmen darf. Da dachte ich mir so, wow, das sind ja wohl ganz eindeutige Hinweise darauf, dass wir uns auch pflanzlich basiert ernähren sollen, ne?
Mhm. Ja. Also hattest du schon so eine Idee von gesunden Lebensstil? Hattest du Drogen in der Zeit beiseite gelassen? Oder hattest du sozusagen beides gleichzeitig? Hast du gemerkt, eigentlich sollen wir uns gesund ernähren, eigentlich sollen wir unserem Körper was Gutes tun und nebenbei noch Drogen genommen?
Ja, doch, das habe ich gemacht. Das war dann so, also da haben mich viele Menschen auch früher drauf angesprochen. Und dann habe ich mir das immer so schön gedacht und meinte dann, naja, wenn ich, sage ich mal, ungesund lebe, gerade dann muss ich ja auf meinen Körper aufpassen, ne? Was natürlich irgendwo Schwachsinn ist, ne? Aber ich denke mal, das ist für den, der Drogen nimmt, gut, das ist für jeden halt gut, ne? Also auch wenn man keine Drogen nimmt. Von daher, also Gott hat es halt so geführt, dass ich erstmal mit gewissen Themen in Verbindung bekommen und dann habe ich die halt später wiedergefunden bei den Siebenten-Tags-Adventisten, was mich dann wahrscheinlich halt auch da gleich noch, also da wusste ich einfach, ey, schau mal, das ist hier, da wusstest du doch vorher schon, dass es gut und richtig ist. Und so denke ich mal, hat Gott das dann bei mir geführt, dass ich da halt auch so mich dann wieder drin finden kann auch, ne?
Mhm. Und hat man dir auch gezeigt, wie gefährlich sozusagen die Reise sozusagen in die Esoterik war, dass du sozusagen, dass du dich bösen Mächten ausgesetzt hast? Und bist du davon, also wie bist du damit umgegangen, als du das gemerkt hast?
Ja, es war erstmal irgendwie schon so ein gewisser Aha-Effekt, weil man dann halt auch, weil ich glaube, dass ich halt dadurch auch noch mehr Probleme hatte, mich von den Drohungen halt loszureißen. Ich glaube, das hat es damals alles so eine gewisse Verhärtung gegeben, dass man da halt wirklich mit, ja, dass man da einfach belastet ist, ne, mit, dass du da nicht so ohne weiteres sagen kannst, ich höre jetzt damit auf. Ich weiß natürlich nicht, wie es ohne gewesen wäre, aber ich habe schon mich auch damit beschäftigt, dass ich okkult belastet bin und habe das relativ schnell dann auch für mich halt wahrgenommen. Ne? Ja.
Und wie bist du damit umgegangen? Ich meine, du wolltest ja gerne von den Drogen frei werden. Natürlich, diese okkulten Belastungen spielten irgendwie eine Rolle.
Genau.
Wie hast du das abgelegt im Leben?
Ja, also man muss dazu sagen, ich habe halt, wo ich dann mit der ganzen Materie in Verbindung gekommen bin, habe ich schon gewisse Drogen erstmal gleichgelassen, wo ich halt auch keine Abhängigkeiten hatte, weil ich dann für mich schon erkannt habe, okay, das ist falsch. Mhm. Aber mit dem Cannabis, das konnte ich halt nicht sein lassen. Ne? Und auch Rauchen, ne? Also da hatte ich schon starke Abhängigkeiten. Und ja, durch Ingrid, die hat halt auch die ganze Zeit für mich gebetet und wir haben zusammen Fernbeten gemacht. Und sie hatte mich dann auch auf dieses Buch hier drauf hingewiesen, vom Kurt Hasel, Okkulte Verführung, Belastung und Befreiung. Das habe ich halt erstmal durchgelesen. Und hier waren halt auch viele Absagegebete drin, ja, wie man halt frei werden kann von okkulten Belastungen. Und ja, also das Buch generell, das war schon mal sehr interessant, auch sehr aufrüttelnd. Und habe dann auch diese ganzen Gebete laut gebetet. Ne? Man kann die praktisch lesen und dann nachbeten. Und ja, es war aber ein Kampf. Vielleicht war das auch gerade durch diese okkulte Belastung, weil da habe ich gemerkt, ich werde nicht so einfach losgelassen. Also das ging nicht so leicht. Das hat nicht funktioniert. Und Ingrid meinte halt immer, ach, das, die wusste halt auch, die dachte, also normalerweise bietest du das und Gott macht dich frei. Ne? Und dann dachte, ja, ich weiß, aber irgendwie, es hat nicht so richtig funktioniert. Ne? Ich weiß nicht, warum. Heute, im Nachhinein denke ich mir so, dass ich insgeheim auch selber das noch wollte und dass ich das nicht ganz loslassen wollte. Ne? Hm. Weil Gott will einen schon frei machen, aber wenn man selber nicht will, dann sagt er halt auch so, das hat ja keinen Sinn. Ne? Wenn du das nicht willst, wieso soll ich dich denn davon befreien? Mhm. Und ich denke, das war ein Punkt, woran es halt damals gehapert hatte.
Das geht, glaube ich, vielen Christen so wie dir oder vielen Menschen geht es, glaube ich, allgemein so wie dir. Sie merken zum Zeitpunkt, dass sie davon loskommen wollen, oder wo loskommen müssen, weil ihr Leben kaputt geht und dass sie merken, ich stehe hier auf dem falschen Standpunkt. Aber eigentlich sind das so, ja, so Lieblingssünden, die man nicht loslassen will so richtig.
Genau.
Aber auch die muss man Gott vorlegen.
Ja, mhm. Genau.
Du hast ja in deinem Leben, du hast nicht aufgegeben. Ich meine, du hast dich damit beschäftigt, hast versucht, davon loszukommen. Du hingst dann auch so ein bisschen dran. Was hat dich am Ende frei gemacht? Also wie ging es dann doch, dass du heute bist du frei von Drogen, ja. Du nimmst nichts mehr. Wann war dieser Punkt? Was hast du gemacht?
Ich bin im Internet auf eine Seite gestoßen, die war von dem Helmut Haubeil, mhm. Weil ich auch hatte, glaube ich, Videos von ihm gesehen und da gibt es eine Seite im Internet, Schritte zur persönlichen Erweckung.info ist das, glaube ich. Da kann man diese ganzen Andreasbriefe, die der Helmut Haubeil gemacht hat, die kann man sich da praktisch als MP3-Hörbuch runterladen. Und da hatte ich mir die angehört. Und später habe ich mir das Ganze auch als Buch geholt. Das ist hier Gott erfahren durch die Andreasbriefe. Ja. Und das war dann praktisch, das hatte ich noch nicht, das Buch. Hab das jetzt im Nachhinein dann geholt. Aber ist auch so ganz schön, das alles nochmal schwarz auf weiß zu haben. Und da gab es halt einen Punkt, das war, glaube ich, der Andreasbrief Nummer 5. Ja, genau. Sieg über Alkohol und Tabak. Und als ich mir das angehört habe, da dachte ich mir auf einmal so, naja, Moment mal, wenn andere Leute von Alkohol frei werden können, dann kannst du auch vom Kiffen frei werden oder vom Rauchen, wie auch immer. Und da habe ich dann halt besonders, also da gibt es ja auch praktisch ein Gebet, was man mitbeten kann. Das hatte ich auch alles gemacht. Aber ich glaube, letzten Endes der Durchbruch kam, wo ich zwei Bibelverse hier in dem Abschnitt gelesen hatte, die ich eigentlich auch schon kannte. Aber die kamen mir auf einmal ganz, sind mir auf einmal, die leuchteten mich an sozusagen. Ja, das war hier einmal Johannes 8,36. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und da dachte ich mir, ja, das ist das Versprechen von Gott. Ja, wenn er dich frei macht, dann bist du wirklich frei. Und das hatte ich auch in mein Gebet sozusagen mit reingenommen und habe mich auf diese Verheißung berufen. Und das zweite war aus 1. Johannes 5, Vers 15. Und wissen wir, dass er uns erhört, wenn wir ihn um etwas bitten, dann wissen wir auch, dass wir schon im Besitz des Erbetenen sind, um das wir ihn gebeten haben. Da dachte ich mir, ja gut, das ist ja dann praktisch nochmal eins draufgesetzt. Ja, also wenn ich das praktisch bitte, dann weiß ich schon, dass es in dem Moment schon passiert ist. Und das, auf diese beiden Verheißungen hatte ich mich berufen. Und dann war ich wirklich nach dem Gebet, also schon beim Beten, war ich praktisch dann frei. Und ich wusste, ich habe das gemerkt einfach, du bist jetzt frei, und so war es dann auch. Es war ziemlich komisch und hat sich erstmal ja komisch angefühlt, weil ich halt auf einmal nicht mehr keinen Suchtdruck hatte und nicht, das war einfach weg. Ja.
Das war so ein, tja, wie so ein Schlag im
einfach Leben. So, zack, frei.
Könntest du das ganz kurz, also weil das ist ja so ein ganz interessanter, entscheidender Punkt.
Ja.
Also du hast dieses Gebet gesprochen, ich berufe mich darauf, auf diese Verse, dass du wirst mich hören und ich glaube daran, dass während ich jetzt bete, dass du mich schon frei gemacht hast.
Ja, genau.
Und dann hast du was gemerkt im Leben, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich wusste einfach, dass ich frei bin, aber ich habe jetzt nichts gemerkt. Ja. Gemerkt habe ich es danach im Alltag halt oder halt auch schon den Tag, weil ich habe einfach, also ich, wenn es vorher, wenn ich vorher aufgehört hätte, jetzt mit einem Grasrauchen zum Beispiel, dann wäre es normal gewesen, dass ich abends nicht zur Ruhe gekommen wäre. Ich hätte nicht einschlafen können. Ich hätte die Nacht wach im Bett gelegen, hätte mich hin und her gewälzt. Ja. Und das war halt alles nicht der Fall. Ich bin halt abends müde geworden, bin ins Bett gegangen, habe geschlafen, ganz normal. So wie das jeder normal wahrscheinlich auch kennt. Und das war einfach weg. Und daher wusste ich halt auch gleich, gelobt sei Gott, ja, ich bin frei geworden. Ja.
Stark. Also es war wirklich, also im Gebet wurdest du befreit. Also du hast dich zu Gott genaht und Gott hat dich frei gemacht.
Genau.
So, und seitdem hast du auch nie wieder Drogen konsumiert?
Ich bin zweimal letzten Endes, habe ich aus einer Dummheit raus das wieder tatsächlich gemacht. Habe aber dann auch gleich wieder gemerkt, so, oh mein Gott, was machst du hier? Ja, es hat auch total, es war auch unangenehm wirklich, komischerweise. Wenn ich überlege, früher habe ich das gemocht, fand es gut, und jetzt war es wirklich, also es war wirklich nicht schön. Und ich habe mich auch wirklich unglaublich schlecht danach gleich gefühlt, ja. Weil ich mir dachte so, was tust du ihm an, ja. Also er möchte das nicht für uns, er möchte nicht, dass wir uns schaden, und was machst du hier eigentlich, ja. Und habe dann gleich sozusagen Gott um Vergebung gebeten, und ja. Und ich will es auch nicht mehr machen, ja. Aber ich weiß auch nicht, manchmal ist es so, dass wenn man irgendwie sehr labil ist oder wenn man viel Stress hat oder wenn alles schief läuft und dann hast du das auf einmal wieder, wie das halt auch so geführt wird, dann vor dir liegen und dann denkst du, hä, ja, so nach dem Motto, du musst nur zugreifen, ja, und mach's doch, ja. Da kommt die Versuchung dann gleich wieder, ne. Ja, habe ich leider gemacht, aber habe ich auch gleich wieder bereut, also. Und zum Glück auch nicht irgendwie jetzt sage ich mal so, dass ich jetzt wieder in Abhängigkeiten oder so gekommen bin dadurch. Das ist dann wahrscheinlich so das größte Bedenken, was ich da hätte. Ne? Mhm.
Ich glaube, wen Christus frei macht, der ist wirklich frei.
Ja.
Es ist schön, das zu hören in deinem Leben. Also, dass du dich mit deinem Problem zu Christus genaht hast, dass du ihn gebeten hast, bitte hilf mir. Ich berufe mich auf diese Verse, ich weiß, du kannst helfen. Und Gott hat eingegriffen. Es ist ein beeindruckendes Zeugnis. Und ich glaube, wir können mit Psalm 73, Vers 28 sagen, Gott nahe zu sein, ist mein größtes Glück. Es hat dich frei gemacht, es hat viele andere Menschen frei gemacht, wenn sie sich Gott genährt haben, ihm die Probleme offenbart haben. Und ich glaube, vielleicht der ein oder andere Zuschauer, vielleicht ist er in der gleichen Situation wie du, und vielleicht ist das auch genau der Weg, den er noch gehen muss, dass er sich Gott nahen muss, seine Probleme zu Gott bringen und dann davon frei wird. Nun, ich weiß, bei dir ist es so im Leben, du hast eine gute Anstellung als stellvertretender Filialleiter eines Supermarktes gehabt. Die Stelle hast du aufgegeben, um den Sabbat halten zu können. Du hast also wirklich eine Entscheidung getroffen in deinem Leben für Christus.
Ja.
Und ich weiß, dass du vor gar nicht langer Zeit auch getauft wurdest auf der großen Omega-Evangelisation, wo ich sogar dabei sein konnte. Da habe ich dich gesehen. Und ich bin sehr froh, dass du auch deine Frau Lisa kennengelernt hast und dass ihr euch beide, ich Gott zur Verfügung stellt in eurem Leben, dass ihr beide Gott folgen wollt und sein Evangelium durch euer Leben ausdrücken wollt und es auch weitergeben wollt. Ich hoffe, dass viele andere Menschen auch solche guten Erfahrungen machen wie du, dass sie sehen können, Gott ist treu und Gott möchte helfen, denn Gott liebt uns. Dir Gottes Segen, alles Gute, danke, dass du da warst und natürlich auch an unsere lieben Zuschauer, danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid, dass ihr euch auch dieses Leben von Max mit angeschaut habt. Beeindruckend, was Gott machen kann in einem Leben. Möge der Herr euch segnen.